zu einer neuen Episode des Kompendium des Unbehagens bzw. des Altstadtkino-Podcasts mit dem
Michael
und mir, dem Daniel, wie immer. Und wir sprechen heute wieder über zwei japanische Filme, wie könnte es auch anders sein, die lustigerweise einfach ganz intuitiv thematisch nicht mal so weit weg voneinander liegen und auch stimmungstechnisch, wie ich finde, oder? Was meinst du?
Ja, der eine ist halt ein bisschen gruseliger, surrealer, aber so prinzipiell haben die erstaunlich gut zusammengepasst, ja.
Genau. Also es geht viel um Fotografie, es geht viel um Erotik, es geht viel um Abgründigkeiten. Und während der eine Film, der da wäre, The Still Life of Memories von 2018, in dem es um einen Fotografen geht, der ursprünglich Blätter fotografiert hat oder Blüten fotografiert hat und dann auf einmal anfängt, eben weibliche Vulvas zu fotografieren. Da geht's schon sehr, sehr in die Pink-Eger-Richtung. Also da ist schon so ein bisschen in dieser Tradition von Erotik und Kunstanspruch. Also es ist auch schon sehr einen künstlerischen Anspruch. Geht's in New Religion mehr so in so eine abgründige, unterbewusste, David Lynch-artige Horroratmosphäre rein. Und du meintest ja schon in unserem Jury-Podcast, dass hier der New Religion, dass der ein bisschen so in die David Lynch-Art Richtung geht. Und das ist für mich eigentlich immer so ein Begriff, der so überverwendet wird, aber in dem Fall fand ich es tatsächlich zutreffend. Also der hat schon...
Ja, also die Surreale auf jeden Fall.
Genau.
Denke ich, ja. Natürlich muss man kurz sagen, beim Still Life of Memories, du hast jetzt so das Pink-Eger-Ding angesprochen, aber der ist ja quasi komplett fickfrei.
Ja.
Also das muss man schon erwähnen. Genau. Also das ist ein ansprechender, künstlerisch wertvoller Film.
Ja, da sieht man viel nackte Haut und so. Und ich habe den auch zusammen mit einem Freund von mir gestern angeschaut, der hier war. Dem ging's nicht so gut. Dann sagte ich, ich muss den Film noch
Lass
gucken.
Lass uns Vaginas anschauen.
Dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich leider den Film anschauen. Und wir haben so ein bisschen drüber gequatscht, muss ich auch sagen. Aber da gibt's dann ja schon ein, zwei Stellen, wo zum Beispiel auch so eine Vergewaltigung fast schon angedeutet wird. Und dann meinte ich nur so, oh ja, okay, Vergewaltigung, ne? Und er dann so, naja, das ist Japan, da muss man nur überredet werden.
Ja.
Ja.
Genau. Ja. Wobei es ja hier nicht ganz so drastisch in dem ist. Aber wollen wir einfach mit dem anfangen?
Warum nicht, genau?
Ich glaube, für die meisten Menschen, die das hören, ist New Religion der interessantere. Und da gibt's auch gleich mehr zu spoilen, was einem das verderben könnte. Also würde ich sagen, schieben wir den ruhig nach hinten. Und reden erstmal über Still Life of Memories. Ein Film von Hitoshi Yasaki, der
einiges
nicht
gemacht
so wahnsinnig
hat, ne?
viel. Na, nicht so wahnsinnig viel, aber ich habe davon auch nichts gesehen, aber der hat irgendwie diesen Sangatsu no Rayon. Und ich weiß nicht, ob der irgendwas mit dem Manga zu tun hat oder nicht.
Klingt so, ja.
Oder auf Englisch halt March Comes in Like a Lion. Und hat dann eine alte Verfilmung gemacht, 91.
Ja.
Ist mir schon öfter über den Weg gelaufen. Und ich dachte, huch, was ist das? Das sieht ja auch irgendwie stilistisch ganz cool aus. Aber weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht gesehen.
Also zumindest ist mir das Cover von Suito Ruituru Raizu, also Sweet Little Lies, schon öfters über den Weg gelaufen. Also dieses Cover habe ich ganz oft gesehen. Und der klingt auch ganz gut, weil da geht's ja irgendwie um so kleine Subtilitäten innerhalb einer Beziehung, einer Ehe, wo es eben wieder um Kommunikationsmangel geht und so. Also ein klassisches Thema, aber der klingt ganz gut, muss ich sagen.
Also ja, also die Cover und so weiter sind, also die Poster sind mir auch schon öfter über den Weg gelaufen, auch hier der Afternoon Breezes oder Strawberry Shortcake. Also gehört habe ich davon, aber das war jetzt der erste, den ich von ihm gesehen habe. Aber bei den Schauspielern und Schauspielerinnen sind wir etwas ein bisschen in bekannteren Gefilden, zum Beispiel die Hauptrolle spielt Masanobu Ando. Man kennt ihn vielleicht aus so unbekannten Filmen wie Battle Royale oder Sukiyaki Western Django oder Sakuran.
Ja.
Auch hier Kitano's Kids Return und Nightmare Detective.
Ja, der Freund von mir, mit dem ich gestern den Film geschaut habe, meinte so, der ist aber kein reiner Japaner, oder? Der sieht so ein bisschen, der hat so ein bisschen was so Hafu-mäßiges irgendwie vom Look her. Also das sind, glaube ich, nicht nur die lockigen Haare. Ich weiß es nicht, aber mir ist es nicht so aufgefallen, ihm ist es so
Es
aufgefallen.
gibt auch Japaner mit lockigen
Ja,
Haaren, also
eben,
so
das
ist nicht.
meinte ich dann auch.
Zumal ist ja nicht gesagt, dass das natürlich ist.
Ja, genau. Nee,
Na,
aber er meint jetzt
also
vor
man
allem
kann
vom
sich ja auch
Gesicht
mit
her.
Dauerwelle reinhauen. Ja, ich habe ja aber auch gerade ein Foto von ihm, wo er glattes Haar hat. Also,
Ja.
nö, wüsste ich nicht, dass das da irgendwie was ist. Also da
Ja.
steht hier nichts. Aber egal, man kennt ihn zumindest. Dann haben wir noch Natsuko Haru, die in The Limit of Sleeping Beauty war. Auch so ein Film, der mir schon tausendmal über den Weg gelaufen ist, den ich auch noch nicht gesehen habe. Und in einem Film namens Innocent of Blood von unser aller Lieblingsregisseur Michihito Fuji, der so langsam, langsam ein bisschen brauchbar wird. Du erinnerst dich noch an, ach nee, da warst du ja nicht dabei, ne? Bei der guten Besprechung
Erzähl.
zu We Are.
Nee, war ich
We
nicht
Are, hattest
dabei.
du da?
Genau.
Nee, genau. Denke ich immer, dass du da dabei warst,
Ja, du
aber
meinst hier den
legendäre Befolgung.
Regisseur von dem neuen The Village, der jetzt auch auf
Ja.
Netflix ist, genau, den ich ganz, ganz furchtbar fand.
Ah, okay. Also ich habe neulich, also der hatte jetzt auch ganz neu im Kino Hard Days, ein Remake von einem koreanischen Film. Und den fand ich eigentlich sehr solide. Also der ist halt total bescheuert, aber das halt so bescheuert auf eine Art und Weise, wie du es von so übertriebenen koreanischen Thrillern gewohnt bist.
Ja, okay, gut. Da hat man ja auch nicht
Also
so viel
das,
Anspruch dann.
genau. Also das wird schon so die Vorlage gewesen sein. Und den habe ich mir angeguckt, weil der Nippelmann Junichi Okada die Hauptrolle spielt. Und ich war ganz, ganz solide unterhalten und dachte jetzt schon, oh mein Gott, der ist mittlerweile weniger schlecht. Naja, wir haben noch Rima Matsuda, die man vielleicht kennt aus dem Mieke-Film As the Gods Will oder vielleicht Meatball Machine Kodoku oder vielleicht auch aus Ultraman Z.
Ah ja, okay.
Und zu guter Letzt, nee, kennt man glaube ich gar nicht, Vivien Sato. Was ich noch interessant finde, ist, dass in den Anfangscredits zwei Darstellerinnen aufgelistet waren, die mir im Film dann nicht aufgefallen sind. Das war einmal Miu, das dann sein könnte, dass das die war aus dem wunderbaren Film Hydra. Und Non, die wir vielleicht kennen, als die Hauptdarstellerin aus Fish's Tale. Und
Ah, ja.
Die hätte mir auf jeden Fall auffallen müssen und die ist da halt wirklich in den Credits und ich habe sie nicht gesehen, nirgends im Film und ich weiß nicht, was sie da getan haben. Es gibt auch sonst keinerlei Hinweise darauf. Man findet auch zu diesem Film relativ wenig Informationen und ich habe recherchiert und hat mich wahnsinnig gemacht. Wo ist diese Frau hin? Die ist toll. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht war sie irgendwo im Hintergrund oder vielleicht eins von diesen Models, die da irgendwo bei dem Fotoshoot rumspringen und man hat ihr Gesicht nicht richtig gesehen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir ein
Ich
Rätsel.
glaube, das Einzige, was man
Ja.
hauptsächlich zu dem Film findet, sind vor allem Reviews auf Blogs und so weiter. Und da kriegt man so ein paar Informationen raus, wie zum Beispiel, dass diese Bilder, die man dann am Schluss von dem Film sieht, da sieht man ja dann die zensierten tatsächlichen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von diesen Vaginen hier, die der gute Herr im Film fotografiert. Und die sind scheinbar von einem französischen Fotograf Henri Macaroni, heißt der.
Genau, das, also der wird ja auch im Film selber direkt genannt. Da kommt ja ein Buch von ihm vor.
Ja, siehst du, das habe ich
Und
gestern beim Drüberquatschen mit einem Freund von mir gar nicht mitbekommen.
ja. Ja, diese Dame, die sich da fotografieren lässt, die hat halt das Buch dabei und
Ja.
durch den wurde sie quasi inspiriert dazu, dass sie ihre Vagina gerne fotografiert hätte.
Genau. Und wir kriegen so im Hintergrund mit, irgendwie hat sie ein Problem mit ihrer Mutter. Also nicht nur auf die Weise, dass die Mutter gerade irgendwie ja im Sterben liegt, so wirkt's, sondern dass sie da auch irgendwie, also der Film ist ganz stark mit Symbolik aufgeladen. Wir kriegen dann mit irgendwie, wie sie dann diesen Schlüssel von ihrem Hals abnimmt und da ist irgendwas in ihr begraben, das sie aufräumen muss und das macht sie eben dadurch, dass sie sich hier von dem Fotografen fotografieren lässt. Und die Besonderheit daran ist ja, sie möchte ja gar nicht, dass die Bilder irgendwo ausgestellt werden, sondern sie möchte ja danach die Bilder vernichten. Also sie fragt ja dann nach dem Negativ und sagt, und du siehst dann einen Moment später, wie sie dann auch anfängt, schon diesen Film zu vernichten. Also es geht schon so um so eine Art Selbstzerstörung in dem Sinn irgendwo.
Ah, ich glaube, es geht eher um Vergänglichkeit.
Ja, genau.
Ne, also einmal hast du halt diese Mutter, die gerade quasi im Sterben liegt, und dann sagt sie an einer Stelle auch, dass wenn sie dieses Geräusch der Kamera hört, das Klicken, dann fühlt sie, wie die Zeit vergeht.
Ja.
Ne? Und dann quasi diese Fotos zu vernichten, bevor sie überhaupt Fotos werden können. Ich glaube, das ist so ein Ausdruck von Vergänglichkeit.
Ja, auch dieses ganze Floralthema, was eben da drin ist, weil diese total, wenn du dann hier die Bilder hast, die ja total vergrößert sind, dann kriegen die ja sowas Abstraktes, dass es dann schon so blumenartig aussieht. Und das ist ja auch, wie du wahrscheinlich gerade erzählen wolltest, ne, mit der japanischen Gesellschaft, dass sie, also in der Tradition, wo du dieses Sakura-Thema, das ja immer die Vergänglichkeit darstellen soll und genau, also dieser Übergang von etwas ist da und etwas ist schön und dann ist es eben weg und Vergangenheit.
Genau, das ist ja immer so diese Idee, dass etwas, das vergänglich ist, besonders schön ist. Ne? Und Unperfektheit ist ja auch schön. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht die Ideen durcheinander bringe, ist das Wabi-Sabi.
Ja.
Ja.
Genau, das ist so.
Das müsste das gewesen sein.
Also ich kenne Wabi-Sabi nur als Kunst, also ich kenne das eben als Kunst, dieses, was man ja im Handwerk immer hat, dass man Sachen wieder repariert und dann diese Reparatur besonders hervorhebt, indem man zum Beispiel irgendwie eine gebrochene Vase dann mit Gold noch an diesen Bruchstellen anmalt und so. Also das Vergängliche hervorhebt. Ja.
Ja, das ist auch dieses Ding halt mit der Unvollkommenheit. Aber ich kann mich auch irren, dass Mono no Aware, siehst du. Das war das mit der Vergänglichkeit. Mhm. Man möge mir verzeihen.
Ja. Okay.
Aber genau, das ist ja so ein besonderes Konzept von Schönheit, dass Dinge eben besonders schön sind, weil man weiß, dass sie nicht ewig bleiben werden. Und das scheint sich hier darauf zu beziehen, eben Altern, Tod und so weiter. Und ich glaube, wenn es losgeht, dass sie diese Fotos machen, wir können mal ganz kurz über die Handlung reden, die ist nicht viel mehr. Zwar geht das los, dass wir eben diesen Fotografen haben. Diese Frau geht in seine Ausstellung, sieht diese Makrofotos von irgendwelchen Blumen und so weiter und beauftragt ihn dann eben, Fotos von ihr zu machen. Und sie weiß noch gar nicht, worum es so richtig geht. Oder er weiß noch gar nicht, worum es so richtig geht. Und dann setzt sie sich da halt so hin und sagt, hier, komm, mach Fotos von meiner Vagina. Und es entwickelt sich dann halt eine zwangsläufig sehr bizarre Verbindung zwischen den beiden, denn einmal natürlich, um sowas zu machen, muss ein bestimmtes Maß an Vertrautheit sein, was sie aber auch gar nicht sonst weiter an ihm interessiert. Also sie ist ansonsten überhaupt nicht an ihm interessiert.
Ja.
Und bei ihm entwickelt sich da aber was, und auf der gleichzeitig hat er aber eine Freundin,
die schwanger ist,
die dann noch von ihm schwanger ist, genau.
Genau.
Und das ist dann eben so dieses. Ja, vor allem kriegt dann halt die Freundin auch irgendwann mit, was da geschieht, und kommt da auch nur so bedingt erstmal drauf klar.
Das Lustige ist, dass das ja irgendwie schon so eine komische Szene ist, wo sie dann ja mit eingeladen ist, weil er will ja eben da ganz offen sein und sagen, hey, hier ist meine Profession, da ist gar nichts Verwerfliches dran, komm doch mit. Und sie sich ja dann so in diesen Stuhl kauert und so verschämt, ja dann so umdreht, um dann noch irgendwie da so hinzuschauen, und es hat schon sowas, also es hat schon teilweise, es sind schon bizarre Bilder, die man da teilweise sieht.
Nee, das Ding ist ja, seine Freundin, die ist ja eigentlich eher schon so der Model-Typ.
Genau.
Und die macht auch irgendwie so die ganze Zeit so ein bisschen kindlich, schlägt so irgendwie Räder und so weiter, dass du aber auch ständig ihre Unterwäsche siehst. Und ansonsten ist sie aber eher so ein bisschen, wenn es um tatsächliche Sexualität geht, so ein bisschen verklemmt. Das heißt, so wenn sie irgendwie Sex haben wollen, sagt er, komm, mach das Licht aus und so weiter. Ne, da ist sie so ein bisschen, ne, und die andere Frau, die sieht aber eigentlich eher so aus, als wäre sie so ein bisschen bieder und ein bisschen zurückhaltender, ist auch ein paar Jahre älter und die hat dann aber dieses Bedürfnis eben danach diese Fotos zu machen. Ja. Und das, ja, die sind halt quasi komplett gegensätzlich, ne? Die eine ist älter, ein bisschen reifer, intelligenter und die andere ist halt so dieses typische bisschen doof, bisschen kindlich, liebenswert, sehr attraktiv.
Mhm. Genau.
Und ja, er ist da halt irgendwo dazwischen und will eigentlich dann doch beide.
Genau. Und ich hatte dir den Film als quasi so zu dem New Religion, den wir jetzt dann nachher noch besprechen, hatte ich dir den ja so als Komplementärfilm vorgeschlagen. Das Lustige ist ja ganz intuitiv, obwohl ich ja gar nicht wusste, um was es in New Religion genau geht. Also nur, ich hatte nur den Trailer gesehen. Aber es ist schon lustig. Ich dachte es mir dann auch so. Und man hat auch insgeheim immer so ein bisschen den Wunsch danach, dass man, so wie ich jetzt vorhin am Anfang eben sagen konnte, das waren zwei Filme, die irgendwie gefühlt total zueinander gepasst haben. Und ja, ich finde es ganz erstaunlich, wie man mittlerweile schon über die Jahre so eine Einschätzung irgendwie antrainiert hat, dass man irgendwie schon so einen Riecher dafür hat, was irgendwie miteinander geht und was auch stimmungstechnisch wahrscheinlich so harmoniert miteinander. Also es gibt ja zum Beispiel Filme, die kann man zwar schon einem klaren Genre zuordnen, aber die dann so eine bestimmte Stimmung haben, wo man da nicht so den Finger drauf legen kann. Du kannst dann teilweise, es gibt immer wieder so Filme, also ich will jetzt da gar keinen Exkurs machen oder so, aber sowas wie ein Film, der mir immer wieder im Kopf rumspuckt, ist Place Beyond the Pines mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Das ist so ein Film, der so ein Film ist, der eine ganz bestimmte Stimmung hat. Und ich kenne mehrere Filme, die auch so genau diese Art von Stimmung haben, die in so einem Milieu spielen, die sowas bisschen Melancholisches auch drin haben, so in diesem Gangster-Genre. Und ich könnte dann immer so und so viele Titel nennen, die sich genauso anfühlen. Aber ich könnte nicht sagen, es gibt keine Bezeichnung dafür. Du hast es einfach im Gefühl drin. Ja. Und so war es eben hier jetzt auch irgendwie, warum ich auf den Film gekommen bin, fand ich ganz lustig als kleine Randnotiz, wie man, das hat man aber bestimmt als Filmfan, wenn man einfach nur genug gesehen hat, schon kann man das bestimmt an sich beobachten. Also ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.
ich fand auch unsere Kommunikation der Filmauswahl betreffend sehr lustig. Ich muss mal gerade gucken. Ach so. Moment. Genau, du hattest ja irgendwie geschrieben, ja, wenn das Fotothema groß im Film vertreten ist, könnte man ja fast mit dem japanischen Film über Vagina-Fotografen besprechen. So, fertig. Okay. Dann lass uns den Vagina-Fotografen nehmen. Ich dachte mir schon so, okay, dass das klingt, als könnte es passen.
Ja, ja.
Und ich kannte den Film aber auch nur dem Titel nach.
Ja, genau. Nee, ich hatte den Trailer Ahnung, zu New Religion gesehen und da habe ich ja schon gemerkt, da geht's auch so ein bisschen in diese, es ist so eine sehr abgründige, sehr kinky, aufgeladene Atmosphäre irgendwie. Und dachte ich mir, okay, der passt irgendwie. Der ursprüngliche Anreiz, warum ich mir den Film anschauen wollte, also den Still Life of Memories, war, dass ich gesehen habe, dass da also eine meiner Lieblingskameras ganz prominent vertreten ist im Film. Also du kannst mich alles zu dieser Kamera fragen, die in diesem Film vorkommt, oder egal welcher die da ist, weil das ist nämlich einer der ersten Filme, der auch die ganze Soundkulisse von genau diesem Kameramodell authentisch widerspiegelt, weil du kennst doch wahrscheinlich immer Filme, wenn du irgendwie mitkriegst, dass jemand ein Foto macht, dann hört sich das immer so total Klischee an, wie in so ein Auslösegeräusch, das sich niemals in der Realität so anhören würde. Ja. Und das hast du hier eben nicht. Also genau diese Pentax 6-7, mit der da arbeitet, die hat eben so ein ganz ikonisches Auslösegeräusch und mich als
alten Kameramann. Also ein Kamerafetischistenfilm.
So ist es, ja.
Sehr gut.
Ja, war da bleibt die Aufmerksamkeit bis zum Schluss bestehen.
Hervorragend, genau. Hervorragend, ja. Das ist natürlich eine gute Motivation.
Genau.
Ich hatte nur auf Twitter ein Bild geteilt, wie er gerade halt von der nackten Dame Fotos macht. Und sofort kam irgendwie die Anfrage, wie heißt der Film? Ah, ja, ja, okay.
Ja, ja, natürlich.
Zeig mal her, das will ich sehen.
Ja, ja, genau. Ja,
ja, ja, ja. Gut, aber dich hat der andere Fetisch interessiert, das ist doch auch schön.
So ist es. Genau. Ja, aber das Lustige ist halt, ja, der ist eben, ich hätte den am Anfang gar nicht so eingeschätzt, dass der so in diese, deswegen ist wahrscheinlich Pinko Eger ein bisschen verkehrt, irgendwo daher einzuordnen. Er geht schon in die Richtung, weil er halt eben diesen leicht künstlerischen Anspruch hat, aber ohne jetzt in diese, also ohne wirklich in die Vollen zu gehen.
Ja, ich würde mal sagen, bei den normalen Pink-Eger-Dingern ist ja eher das Ding, dass das Softsex-Filme sind, wo sie irgendwie den künstlerischen Anspruch so reinschmuggeln müssen.
Ja, ja.
Und hier ist es, glaube ich, eher umgekehrt. Genau. Hier ist eher, sie sind losgegangen mit dem künstlerischen Anspruch und haben dann halt der Thematik wegen noch ein bisschen Erotik reinbringen müssen. Ich finde es aber auch ganz sensationell, wie der generell gefilmt ist, weil der immer so ein bisschen mit der Kamera auf Distanz geht. Und dann gibt's ganz, ganz großartig eine Einstellung, wie sie da in dieser Hütte sind, die da irgendwo im Wald ist. Die Frau hat ja diese Hütte von ihrer Mutter, wo die Mutter als Malerin irgendwie tätig war. Und dann siehst du so quasi durch eine Glastür oder durch ein Fenster.
Ach ja.
Siehst du eben, was geschieht.
Genau.
Und du hast dann immer genauso dieses kleine Holzteil, was halt die Fensterscheiben voneinander trennt.
Ja, das ist so wie in so
einem, um sie zu zensieren.
Wie in so einem schlechten Anime, ja.
Ja, aber es ist großartig gefilmt, weil du das ja auch koordinieren musst.
Ja, ja, genau.
Dass das gerade so passt, ne?
Ja, du musst dich als Kameramann halt dann so positionieren, denke ich. Da darf sich halt dann die Schauspielerin nicht großartig bewegen.
Aber da ist ja Bewegung mit drin.
Ja, ja, klar. Ja.
Ne? Und das ist schon eine gute Leistung. Mhm. Und aber ja, wir sind halt immer so ein bisschen auf so einer distanzierten Spannerperspektive.
So ungefähr, ja.
Ne? Ja, das finde ich ganz interessant, dass du gar nicht mal so sehr involviert sein sollst in diesen Film.
Mhm.
Ne, dass du mal so ein bisschen kühl, bisschen weg.
Genau, und du siehst ja auch nie was Explizites, bis auf generelle Nacktheit einfach.
Ja, es gibt halt einmal diese Szene, die habe ich auch nicht so ganz nachvollziehen können. Da sind die beiden im Wald unterwegs und gehen zu irgendeinem anderen kleinen, so einer Bruchbude. Und dann liegt so da plötzlich eine Frau, genau, und dann liegt da plötzlich halt so eine nackte Frau im Gras und da muss dann auch die Vagina zensiert werden, weil die voll ins Bild ragt.
Mit so einem schwarzen Punkt, einfach nur, also
ja,
war ein bisschen holprig.
Sehr unsubtil.
Und das sollte, glaube ich, auch irgendwie nur so ein Symbol sein. Also da hast du ja auch, das ist ja wie so ein Tor, wie so eine,
genau.
Und das sollte dann vielleicht auch irgendwie hier eine Klitoris darstellen oder so, oder irgendwie ein,
ja.
Ich weiß es nicht genau, was da die Symbolik dahinter ist. Also allgemein muss man sagen, der hat ja viel Symbolik drin, die aber, also mir hat sie sich nicht ganz erschlossen, was jetzt hier für was steht.
Ja, genau. Ja, mir auch nicht so hundertprozentig.
Es wirkt halt schon diese ganze also die ganzen Fotosessions, die sie machen, das sind ja so viele Szenen in dem Film drin, dass das Ganze immer schon wirkt, als wäre das deren Sexersatz irgendwie. Also du hast ja schon immer dieses Auslösegeräusch und dieses, vor allem es wird halt sehr lang draufgehalten und es ist so repetitiv. Also du hörst ihn die ganze Zeit oder du denkst dir halt ständig, ja, wie viele Perspektiven will er denn noch fotografieren? Also da gibt's ja nur eine genau, es geht ja dann wirklich mehr um dieses, sage ich jetzt mal schon, Ritual, das er vollzieht, als wirklich um die Fotos an sich.
Richtig.
Weil sie will ja danach die Fotos sowieso verbrennen.
Richtig, richtig. Nee, das ist schon was sehr Sexuelles, was da passiert. Deswegen ist er ja dann auch irgendwann ein bisschen zu sehr drin und bedrängt sie, dass er dann eben doch Sex mit ihr möchte. Also da passiert dann am Ende nichts. Sie weist ihn dann ab und packt sich in Pose und sagt, Junge, komm hier,
mach
deine
Job,
Fotos, aber sonst geschieht hier nichts.
Genau.
Und das ist eben auch das Ding, was hier die ganze, also ich habe eine Kritik auf Letterboxd gesehen, die ich ganz furchtbar fand, wo sich jemand beklagt hat, der Film wäre so langweilig und repetitiv, weil es immer nur darum geht, dass die sich eben treffen, sie sich auszieht, sie Fotos machen und dann sind sie fertig und dann wiederholt es sich. Und das stimmt ja gar nicht. Also du hast ja da so ganz langsam eben diese Beziehung, die sich aufbaut, wo sie dann eben irgendwie was von kriegt, was sie anders nicht kriegen kann, ne? Wahrscheinlich eben dieses Gefühl von Vergänglichkeit und ja.
Ja, ich meine, an der Oberfläche hast du es natürlich eskaliert schon. Das, klar. Aber eben, aber du hast ihn, ja die für Dialoge ihn eskaliert dazwischen. Das ja
weiter.
Genau, genau. Mhm. Und du merkst eben die Spannung in ihm, die immer weiter sich hochschaukelt.
Genau.
Und er sich da halt irgendwann nicht mehr zurückhalten kann, obwohl er derjenige ist, der gerade eine Freundin hat, die schwanger ist.
Richtig, richtig. Und deren Beziehung entwickelt sich ja auch.
Mhm.
Ich meine, ihr Verhältnis verändert sich ja auch. Sie haben ja dann irgendwann doch so diese relativ explizite Szene, wo er sie mit der Hand in der Badewanne befriedigt.
Mhm. Na? Ja, und du hast ja auch das Gefühl, er will dann auch sie, also nicht nur, dass er sie mitnimmt, um ihr zu zeigen, hey, das ist hier ich mache das hier rein professionell, da ist nichts weiterhin, sondern auch wahrscheinlich, um sich selber so ein bisschen davor zu bewahren, dass es irgendwie weiter eskaliert und in so eine Abwärtsspirale reingeht, wo er eben merkt, er ist jetzt da gerade total drin und merkt nicht so, was das mit ihm macht.
Oder eben vielleicht auch ein bisschen, um eben diese Beziehung auch voranzubringen. Ne, weil da ja offensichtlich Dinge nicht Vertrauen. Geschehen, die er gerne hätte.
Genau.
Und ne, da passiert so viel zwischen den Figuren, dass ich gar nicht weiß, wie diese Kritik zustande kommt.
Da muss ja den kompletten
Inhalt ignorieren.
Ja. Genau, dass er so versucht, durch die Blume wie so einen Eisbrecher zu verwenden, dass wenn sie dabei ist, dass das vielleicht dann auch irgendwie auf sie abfärbt
oder dass sie auch ein bisschen halt ein Verständnis dafür bekommt, was er gerade emotional durchmacht.
Mhm.
Ne, er ist ja schon vorher so auf der Suche nach einem neuen Thema, nach einem neuen Ding, was er machen kann. Und da kommt dann eben plötzlich diese Frau, die sagt, hier, mach mal Fotos von meiner Vagina, was ja für ihn auch erstmal total merkwürdig ist. Und diese erste Session, die sie haben, wo sie auch eben die Fotos, die Filme verbrennt, das läuft ja auch erstmal sehr holprig und nicht so gut. Und beim nächsten Mal sagt er, komm, nee, lass uns das mal so machen, wie ich das machen würde. Und dann macht er das eben in seinem Stil. Und dann dirigiert er sie, er dreht ihre Körperteile zurecht, dass sie gut in Pose sitzt und so weiter. Auch ganz grandios, wenn er zum ersten Mal das Licht misst zwischen ihren Beinen. ganz wunderbar.
Ja, das sah sie noch recht unvorteilhaft. Also ich dachte mir auch, wie soll das bitte funktionieren?
Ja, aber da siehst du halt mit jedem Mal, dass die sich treffen, wie diese Beziehung erst von sehr, sehr unbeholfen zu eben professioneller Arbeit wird. Und dann er aber da raus eskaliert zu einem, hey, ich möchte hier aber eigentlich jetzt doch eine sexuelle Beziehung mit dieser Frau, weil mich das tierisch geil macht, was ja auch irgendwo verständlich ist. Aber vor allem dann für sie das große tragische Drama, dass sie dann eben offensichtlich nicht mehr haben kann, was sie möchte, weil er das ja so nicht mehr hinkriegt, weil er zu weit abgedriftet ist.
Ja.
Und ist ein großes Drama. Und natürlich ganz großer Twist am Ende, seine neue, da hatte ich schon echt Angst bei dieser letzten Szene. Ne, sein neuer Fetisch für Vaginas. Und am Ende ist er dann mit seiner Freundin im Auto und eben dem Baby, was auch noch ein Mädchen ist. Und er will dann irgendwann Windeln wechseln. Ich dachte, ach, scheiße, Gott. Es gibt jetzt nicht hier noch eine Ketchup-Szene. Aber nein, ihm wird einfach nur ins Gesicht gepisst.
Ja,
das fand ich herrlich.
Ja,
kein Ketchup hier, alles gut. Das hätte mir jetzt noch gefehlt.
Ja, genau. Genau.
Ja. Nee, das, also ja, da passiert ganz viel eben zwischen diesen Figuren. Ich kann schon verstehen, wenn man jetzt sagt, der Film ist mir generell ein bisschen zu langweilig, weil da halt.
Also in Kritiken häufig auf Blogs hatte ich eben gelesen, was halt typisch ist, dass. Es ist halt ein japanischer Film. Er hat halt nicht diesen westlichen Anspruch zu sagen, also weil ich habe halt öfters gelesen, dass der Film einfach insgesamt zu male-gazy sei. Und ich sage, ja, okay, ist das aber ja trotzdem ein Erotik-Kunstfilm in dem Fall. Aber ich verstehe schon, dass er da diese Fallhöhe hat, weil er eben zu sehr Kunstfilm ist, um zu sagen, er ist ein reiner Erotikfilm und er ist hat zu wenig richtige Erotik drin, um zu sagen, es ist ein reiner Erotikfilm. Also, und da hast halt das Problem, dass viele sagen, er ist mir halt ein bisschen zu male-gazy, Da müsste ein bisschen kritischer mit dieser Szene umgegangen werden, wo er versucht, sie da so übergriffig zu sein und so weiter. Gut, aber sie weist ihn ja auch zurecht und sagt halt, hier, ich will das nicht. Und richtig. Er sagt, und er geht ja darauf ein und sagt, okay, dann akzeptiere ich das so. Sie überkommt ihn
ja,
halt
vor allem ist das Moment, ja auch, ne? Das ist ja auch das Ding, was letztendlich deren Beziehung beendet.
Ja, genau. Genau.
Also ich meine,
es ist ja eine Grenzüberschreitung.
Wie viel kritischer willst du damit noch umgehen? Ja. Ich meine, es bahnt sich was an, was tendenziell schlimm enden könnte. Sie beendet das gerade noch rechtzeitig und dann beendet sie alles.
Ja, es ist eine Grenzüberschreitung.
Ja.
Und das zeigt der Film auch, ja.
Ist vorbei. Ja, und da wüsste ich jetzt nicht, was du dann noch kritischer zu sagen willst, außer er hat sich scheiße verhalten und jetzt ist alles zerstört. Mhm. So.
Ja.
Also, weiß ich nicht. Finde ich eine komische Kritik.
Ja.
Ja, ich meine, klar, japanisches Kino hat dieses Problem, dass sehr viel sexuelle Übergriffe gezeigt werden und das sehr oft sehr unkritisch geschieht, aber nun gerade in dem hier fand ich das jetzt nicht, zumal wir eben in diesem distanzierten Beobachtermodus sind, der jetzt nicht viel kommentiert. Mhm. Ne? Also fand ich jetzt irgendwie, ja, so nicht.
Ja.
Aber vielleicht bin ich da auch schon zu sehr im japanischen Kino drin.
Nee, habe ich auch nicht gesehen. Du weißt ja, also, dass ich eigentlich vorwiegend eher westliches Kino konsumiere.
Ja.
Also fand
Was ich man nicht, ja hier in unseren Podcasts gar nicht merkt.
Ja, tatsächlich.
Ja. Wir müssen mal wieder was anderes gucken. Tatsächlich.
Kann ich gerne was vorschlagen, ja. Ja, mal schauen.
Ich habe schon eine grandiose Idee, aber da reden wir später
drüber. Okay.
Da hast du, glaube ich, auch Lust
drauf. Kein Paul W. Wes Anderson. Nee.
Nein. Aber da reden wir dann außerhalb des Podcasts drüber.
Na gut, ja. dann hast du da noch zu was, oder?
Ich weiß gar nicht, so richtig viel gibt's sonst gar nicht mehr zu sagen.
Man muss auch sagen, es ist ein sehr stiller Film, ne? Also es wird nicht so viel gesprochen, aber man hat mehr Blicke und merkt da eben diesen sehr körperlichen, auch trotzdem auf Distanz bleibenden Austausch zwischen den beiden. Und das ist eben, es ist ein Film, der sehr intuitiv funktioniert und deswegen, er hat schon dieses sehr, sehr, es ist ein Kunstfilm, ja.
Ja, aber der hat das für mein Empfinden noch sehr gut gemacht. Der war jetzt auch nicht zu langsam, nicht zu ruhig. Ich hab hier neulich noch einen gesehen. Der hieß Fear of Missing Out. Mhm. So ein Kurzfilm, 36 Minuten, über eine Frau, die so eine Sprachbotschaft von ihrer Freundin bekommt, die sich selbst umgebracht hat. Und nun begibt sie sich auf so einen kleinen Trip. Und der geht 36 Minuten. Der ist teilweise sehr, sehr schön gefilmt. Aber scheiße, hat mich der gelangweilt.
Okay.
Weil es wirklich, wirklich sich anfühlt, als wenn du, keine Ahnung, 30 Minuten von diesen 36 Minuten einfach nur auf Fotos starrst, wo dann Leute drüber reden und das irgendwie sehr tiefsinnig sein soll, was es aber irgendwie auch nur so bedingt ist. Und
ich sehe gerade,
da dachte ich mir auch schon so,
dein Eintrag ist die einzige Review auf Letterboxd.
Ja, und da dachte ich auch so, an einem anderen Tag hätte ich das vielleicht toll gefunden, aber das hat mich einfach so genervt. Mhm. Und da finde ich diesen hier, also auch wenn wir jetzt sagen, ist ein Kunstfilm, ich finde den noch sehr zugänglich und leicht konsumierbar.
Ja.
Also ist jetzt natürlich, da passiert jetzt nicht viel groß, da passiert auch nicht viel großes Drama, selbst diese große Eskalation am Ende, die ist sehr ruhig. Mhm. Ne? Sie weist ihn ab, spreizt die Beine, macht klar, du machst jetzt Fotos von meiner Vagina und dann sind sie auseinander. Also viel mehr passiert da nicht. Na, und das ist aber ein angenehm einfach zu konsumierender Film dafür, dass er halt doch eher diesen künstlerischen Anspruch hat.
Ja.
Also da braucht man jetzt keine Angst haben, dass das zu anstrengend wird, zu langweilig ist oder so, sondern okay, das ist schon noch ein relativ normaler Film. Mhm. Aber wir schienen in Japan auch kein großes Ding zu sein. Du kriegst kaum Informationen dazu. ein bisschen schade drum. Ich mochte den eigentlich ganz gerne.
Ja. Ja, gutes Ding. Deswegen habe ich ihn auch vorgeschlagen. Mhm. Mir auch gut gefallen, ja.
Ja, aber gut, dann lass uns kurz über New Religion reden, den ich hier auf dem Osaka Asian Film Festival gesehen habe.
Ja.
Ganz interessant, da waren dann eben auch ein paar Leute anwesend. Ich glaube, der Regisseur war da und zwei Darsteller, und zwar einmal der Fahrer aus dem Film. Mhm. Ne, der sieht für mich immer so ein bisschen aus wie Sogo Ishii. Das hat mich im Film total verstört. Und als der auf die Bühne ging, war der plötzlich nur einen halben Meter groß.
Okay.
Das ist ein total kleiner Kerl. Das fand ich total witzig.
Das ist lustig, weil ich dachte mir schon, dass der Schauspieler, ja, der hier den Fotografen spielt, dass der irgendwie winzig ist. Weil als der am Schluss dann noch so an dieser Bahnsteinkante stand, das sieht ja aus wie ein Zwerg.
Ja, ja. Ja, das war auch ganz lustig, so den Film über saß neben mir so ein Typ, der konnte sich den ganzen Film über nicht entscheiden, ob er jetzt seine Maske aufsetzen will oder nicht, hat mich tierisch genervt damit. Das war dann der Darsteller von dem Fotografen.
Lustig, okay.
Der ist auch winzig klein, ja. Ja, war ganz drollig, also ganz nette Erfahrung, aber wirklich, das ist jetzt, hatte ich in unserer Nippon-Connection-Folge gerade schon erzählt, hat sich nicht so richtig wie ein Filmfestival angefühlt. Du hast ja hier ständig irgendwelche Veranstaltungen, wo Regisseure oder Darsteller irgendwie dann anwesend sind. Insofern war das jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär.
Ja.
Aber was man zu dem Film vielleicht noch sagen kann, ich glaube, Regisseur und Besetzung sind weitestgehend relativ unbekannte Leute. Die haben sonst, glaube ich, nichts gemacht. Die
Hauptdarstellerin, ne?
Die Kaho Seto heißt sie.
Ja.
Die hat ein paar Filme gemacht, unter anderem den Storage Man, der jetzt auch auf dem Japan Filmfest Hamburg lief, den ich nicht ganz so sehr mochte. Mhm. Den hatte ich letztes Jahr auf einem Online-Filmfestival gesehen. Aber die anderen, wo sie dabei war, die kenne ich auch alle nicht. Aber dieser Film, der muss auch irgendwie 3,50 Euro gekostet haben. Das ist so ein super, super Low-Budget-Film. So eher die Richtung wie hier der Retake. Also
ja,
mal realistische Zahlen. Ich glaube, viel mehr als ein paar tausend Euro hat der nicht gekostet.
Ja, du kamst zu mir an und meintest, ich hörte, den möchtest du mit mir besprechen. Kannst du mir dazu was sagen?
ich hatte einfach so eine Ahnung, dass das so dein Ding
ich
sein könnte.
Schon, ja. Ja, genau, weil
ne, einfach, es ist schon... Weil
ja. Nee, es ist schon so, er hat schon diese Ausstrahlung von, also du meintest ja vorhin, David Lynch ist so ein Stil, der dem so recht nahe kommt, also so eine Bezeichnung, ja. David, so Lynch-esque, wie man ja immer sagt.
Ja.
Ich finde aber auch eben, und das ist ja auch einer meiner Lieblinge hier, Nicholas Winding Refn, kommt auch so in die Richtung
richtig
an, vor allem weil der diese starke Rotausleuchtung eben auch hat, der Film, plus im Gegensatz zu David Lynch, der ja immer ein bisschen mehr mit so melancholischen Stimmungen arbeitet und so in diesem unbehaglichen, sage ich jetzt mal, hat der wirklich teilweise so eine richtig böse Ausstrahlung, also wo du wirklich sowas ganz, ganz Bedrohliches und wirklich Verdorbenes richtig auch irgendwie im Hintergrund spürst, und das ist eher sowas, was eben in so, was man eben so von Refns Kino kennt, so aus den letzten Jahren.
Genau. Da kam ich dann auch später noch auf die Idee, ach ja, das hat ja eigentlich schon was von Refn. Und ich wusste auch eigentlich, ich weiß auch bis heute nicht, ob du Lynch überhaupt gut findest. Habe ich keine Ahnung.
Ach so, doch, finde ich großartig. Mag ich alles.
Ja, dann, ich meine, wenn du Refn gut findest, wirst du auch Lynch gut finden wahrscheinlich. Aber ja, das kam mir später auch. Nee, und ansonsten wirkt diese Fotografie-Thematik, dann diese ganze eklige Stimmung, die du gerade schon angesprochen hast. Das grisselige Filmbild, der Sound. Ich dachte schon, dass das ist so ein Daniel-Film.
Ja, ja, hast du, lagst du
das
auch
wird schon gut sein.
Richtig.
Ja.
Genau.
Ne, und der lief auf ein paar Festivals, der ist jetzt auch irgendwie verfügbar und hat glaube ich ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt, aber wenn du überlegst, dass der vielleicht ein paar tausend Euro kostet, das siehst du dir nicht.
Nee. Also ich sag mal, dieses Bild bietet sich da immer an, so ein grobkörniges Bild, das eben aussieht, als wäre es auf Film gedreht worden. Ich weiß gar nicht, vermutlich haben sie es dann nicht auf Film gedreht, wenn es nur so günstig war.
Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Nee.
Aber
ein paar gute Filter drüber und dann.
Genau, also du schaffst damit dann oft viel zu kaschieren, während du eigentlich teurer aussiehst, weil man hat natürlich die Assoziation natürlich gleich. Also er ist auch in Letterboxd gedreht, also CinemaScope. Und dann hast du noch dieses hochkontrastreiche Filmgrisselbild. Da denkst du natürlich gleich immer, das ist auf analogen Film gedreht. Und hast natürlich dann gleich diesen so einen cineastischen Look dadurch. Und
Aber der hat ja auch die Kameraeinstellung dafür. Das ist ja alles hervorragend gefilmt, gute Einstellung, alles wunderbar.
Total.
Du hast diese extremen Farben, die du entweder von Reffen kennst oder vielleicht noch so von so alten, günstigen, weiß nicht, vielleicht so Mario Bava oder sowas. So die Richtung.
Ja.
Ne, dass du auch halt wirklich, also ich meine, das ist ja auch alles minimal ausgestattet, aber dann eben durch so extreme Farbgebung, Lichtsetzung und so weiter, sieht das halt alles bombastisch gut aus.
Ja, genau.
Ne? Und wenn sie dann halt an normalen Lokalitäten drehen, wie draußen auf der Straße, dann haben sie halt geschickt gesetzte Einstellungen, dass das alles irgendwie qualitativ gut aussieht. Ne? Die Farben sehen toll aus. Das hat ich weiß nicht genau, wie man den Look beschreiben kann, aber farblich ist das alles wunderbar. Das, halt das sieht halt nicht aus wie so ein generischer Film.
Es ist halt wie ein sehr kontrastreicher, gesättigter 35mm Film einfach, ja. Also mit vielleicht mit einer hohen Lichtempfindlichkeit, dass eben das Korn auch gut rauskommt und so. Also so sieht's aus. Es sieht jetzt nicht nach Technicolor aus. Also weil du gemeint hast, dass Mario Bava, die hatten ja damals noch so diese Technicolor, diesen Filmstock, dieser super farbintensive. Danach sieht's jetzt nicht aus, aber so typisch nach auch so ein bisschen diese Ästhetik, wie es in so viel japanischen Indie-Band Musikvideos oft verwenden. Also sowas Traumartiges ein bisschen, wo dann teilweise die Höhen schon so ausgebrannt sind, weil es ein bisschen überbelichtet ist und so. Und dadurch die Farben halt auch rauskommen.
An Bava dachte ich jetzt eher, weil sie halt so minimal Ausstattung haben und da einfach so den ganzen Raum rot machen oder sowas. So Geschichten, dass du halt auch wirklich mit dem Licht arbeitest.
Ja.
So Geschichten.
Ne? Genau, also es hat auf jeden Fall einen sehr, sehr analogen Look.
Und das ist halt sowas, das haben sie wahrscheinlich, abgesehen von den Kameraeinstellungen, haben sie das wahrscheinlich alles in der Post-Production gemacht.
Ja. Ne? Schätze ich auch.
Und genauso wie diese paar so ein bisschen CGI-Szenen, die sehen erstaunlich gut aus für das Budget.
Ich habe mich gefragt, wer da hier der Visual Artist dahinter war, weil es sieht ja richtig gut aus. Also diese Kamerafahrt durch diesen Nicht-Ort da, was das sein soll, das wirkt ja, also du fragst dich ja am Schluss, okay, was war das jetzt? Also sah ja ein bisschen so aus, als wäre das wirklich so eine, diese Innenansicht von so einer Motte.
Ja.
Genau. Und das war ja teilweise so abstrakt, also da hattest du wirklich das Gefühl, du bist hier in einem David Lynch-Film. Also in diesen absurden Momenten immer, wenn du in David Lynch-Film so ins Abstrakte reindriftest und in so komische psychedelische Welten abdriftest. Also das war wirklich
diese CGI-Szenen, die haben mich schon sehr erinnert an so das generische Fernsehserien-Intro. Wo du irgendwelche Dinge in Makroaufnahme und Zeitlupe durch die Gegend drehen siehst.
Ja, so was ganz Typisches ist auch so ein Rorschach-Test oder sowas. So in die Richtung gehend.
Aber so Sachen, wie man es halt schon tausendmal jetzt in Fernsehserien, Intros gesehen hat, so im neueren Jahrgang.
Ja.
Und das macht sich dann aber in so einem kleinen Indie-Film sehr, sehr gut. Ne, weil es halt suggeriert, es suggeriert eine Qualität, die eigentlich gar nicht da ist.
Ja, es ist gut kopiert einfach.
Budget, das nicht da ist.
Gut kopiert.
Genau. Und der ganze Film hat irgendwie durch diese Lynch-Reffen-mäßiges, durch diese ganze Ästhetik, durch das Sounddesign ist wahnsinnig, die Musik ist wahnsinnig gut. Du kannst den ganzen Film allein über diesen Soundtrack verkaufen.
Ja, ich
großartiges Ding.
Ich dachte mir auch so, das wäre, glaube ich, ein Soundtrack, den würde ich mir ins Regal stellen. Also der klingt wirklich gut.
Ja, auf jeden Fall.
Geht so ein bisschen in die Richtung Cyberpunk. Also so dieses sehr, sehr so Dark Ambient ist, glaube ich, so der Begriff vom Genre her. Also wirklich gut und atmosphärisch, ja.
Und das war jetzt einer von diesen Filmen, wo wir auch im Kontext vom Japan-Film fürs Hamburg drüber geredet haben, wo ich dachte, oh, da versuchen sie jetzt tatsächlich irgendwie einen interessanten Hollywood-Stil zu kopieren. Mhm. Ne, ich hatte noch einen anderen gesehen, der in eine ähnliche Richtung ging, aber nicht ganz so gut war. Aber wo ich mir auch da, ah, da versucht jetzt einer so diesen Lynch-Stil zu kopieren. Und das ist irgendwie so ein Ding, was anscheinend vielleicht gerade im Kommen ist. Vielleicht sehen wir da gerade einen Trend, der sich bildet. Fand ich aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant und beeindruckend. Und einfach ein Stil, den du sonst im japanischen Kino nicht hast.
Ja, auf jeden Fall. Da würde ich auch lang suchen danach. Also
ja.
Genau, aber wir haben, glaube ich, noch gar nicht erzählt, um was es geht. Das kann ich ja mal,
erzähl mal,
versuchen zusammenzufassen. Genau, also wir haben im Grunde, wir kriegen die ersten paar Minuten mit. Unsere Hauptcharakterin verliert ihre Tochter aus einer Unachtsamkeit heraus. Die Tochter fällt vom Balkon und der Film hält sich eigentlich nicht länger daran auf, uns hier den Aftermath, sag ich mal, zu präsentieren, wie es danach weitergeht, sondern er sagt hier, ist eine gewisse Zeit vergangen und unsere Hauptfigur stürzt sich quasi in so eine Art dekadentes Verhalten, wird zum Callgirl, versucht irgendwie klarzukommen mit dem Verlust der Tochter, beziehungsweise stellt sich diesem Verlust ja eigentlich gar nicht so wirklich, weil wir fragen uns dann recht schnell am Anfang, wieso sie überhaupt noch in diesem Apartment wohnt, wenn die da zwei Schritte weiter quasi ihre Tochter verloren hat und sie dann immer noch an diesem selben Platz in ihrer Wohnung sitzt. Und dann kriegen wir halt relativ schnell mit, aus irgendeinem Grund hat die Arbeitskollegin von ihr unter diesen Callgirls auf einmal einen Amoklauf begangen, was wir dann live sehen im Film und fragen uns, okay, was hat's damit auf sich? Und dann wird unsere Hauptfigur ein Freier, wenn man so will, zur Verfügung gestellt, der bei dem sie nach Hause soll, also zu ihm nach Hause soll, und der verlangt von ihr, dass er doch bitte ihre, also gewisse Körperteile von ihr fotografieren möchte, und das Haus, in dem er wohnt, ist eben total bizarr, dadurch, dass es eben in komplett rot getauchtes, also in rotes Licht getaucht ist, und du seine Stimme nur total bedrohlich, klingend, intensiv, in fast als wäre sie im eigenen Kopf aus Lautsprechern klingen hörst, weil er irgendwie sagt, er hat keine Stimmbänder mehr, durch das, dass er Krebs hatte. Genau, also eine total interessante Idee für in Anführungsstrichen Bösewicht, weil er wird schon so wie so ein Supervillain fast irgendwie eingeführt und gleichzeitig aber so, dass er so eine Erklärung liefert, dass du dir denkst, dass ich da vielleicht doch dann nicht sofort irgendwie das Weite suche und davon renne, weil er mir diese Erklärung halt liefert, er hatte Krebs und er kann eben nur so sprechen, macht es dann halt auch schwierig, dass sie sofort irgendwie das Weite sucht. Aber es wird für uns in so einer abstrakten und überhöhten Art quasi präsentiert, dass wir uns denken, oh Gott, das ist das absolute Horrorszenario, hier sucht sofort das Weite, hier kannst du keine 5 Minuten bleiben. Genau.
Ja gut, ich denke, als Callgirl warst du auch schon in vielen komischen Wohnungen.
Vermutlich, ja.
Also, da bist du wahrscheinlich schon ein bisschen abgehärtet.
Ja, aber das wird uns hier schon in so einer überhöhten, extrem bedrohlichen
auf jeden Fall.
Art präsentiert, dass wir das Gefühl haben, wir sind gerade in einer Geisterbahn. Und
Das Ding ist ja auch, dass er ja vorher Stammkunde von ihrer Kollegin war.
Genau, die eben diesen Amoklauf begangen hat.
Deswegen kriegt sie auch von ihrem Fahrer, dem kleinen Kerl, so ein bisschen den Auftrag, hier, horch den mal aus, vielleicht weiß der irgendwas.
Genau. Genau, ist auch ganz trist, wie sie dann immer in diesem Wartezimmer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sitzt. Das ist ja so ein Keller, wo sie dann auch noch versuchen. Also das Lustige ist, weil der Film versucht immer seinen Look, den er hat, ein bisschen mit ein, zwei Nebensätzen zu rechtfertigen. Also der seltsame Fotograf sagt eben, warum ich so bedrohlich spreche, hat damit zu tun, weil ich hatte irgendwie Kehlkopfkrebs oder meine Stimmbänder sind weg. Ja. Oder die Kollegin von ihr sagt, hey, warum ist denn hier die ganze Zeit so dunkel im Keller unten? Wo du dir denkst, das Setting sieht aus wie in einem Horrorfilm, aber dann sagt halt der, der Laufkerl, der eben die ganzen Prostituierten dann...
Der Fahrer.
Ja, es ist der Fahrer, der immer runtergeht, oder? Und sie nach oben holt. Sagt dann eben, ja, es tut uns leid, aber das Gebäude hat gerade Probleme mit der Stromversorgung. Also es wird immer versucht, im Nebensatz irgendwie die Situation zu entschärfen und du sitzt da und denkst dir, das sieht alles aus wie in so einem Kafka-Szenario, also so total bedrückend und bedrohlich einfach. Und das hat mir auch super gut gefallen, also diese ganze Atmosphäre, diese, also gerade visuell total gut.
Ja.
Genau.
Ja, und inhaltlich ist halt ganz spannend, der Film, offensichtlich geht's um Verlust. Alle von diesen Prostituierten haben irgendwen verloren, ne? Also die da diesen Amoklauf begeht, und die erzählt vorher noch so, ah, ich werde meinen Papa treffen, und der Papa ist aber schon lange tot.
Genau, ja.
Und die andere, die hört immer Musik und sie deutet nur so an, ah, das ist von irgendwie die Demo von ihrer alten Band und das ist irgendwas, worüber sie nicht reden möchte. Und da sind also offensichtlich irgendwelche Sachen überall, mit denen die nicht abschließen können. Und das ist hier so der Hauptbeweggrund für irgendwie, damit sich die Handlung fortführt. Und das Ding ist aber auch, was so dieses Surreale noch untermalt ist, dass wir immer gar nicht so richtig wissen, was eigentlich Wahrheit ist. Übrigens auch ganz großartig, unser Bösewicht guckt die ganze Zeit natürlich Tierdokus, wie es ein guter Bösewicht tut.
Ja, genau.
Großartig. Und das da auch reinspielt, ist eben, wie es der Titel sagt, so dieses Religionsding. Dass ich dann, also dieser Typ ist so potenziell eine Art Religion und der dann eben ja quasi Leute benutzt, die gerade verwundbar sind.
Genau, weil es ist dann
was ja
auch
so ein typisches Sektending ist.
Genau, weil es ist so ein bisschen, der Film macht's, also der ist schon sehr kryptisch in dem Sinn, dass er einen dann diese Szenen quasi ohne viel Kontext so präsentiert und du musst es dir dann schon so ein bisschen zurechtbasteln, was jetzt hier genau Phase ist, weil wir kriegen zwischendrin ja dann immer diese Nachrichtenreporte mit, also diese Berichte mit, dass da jetzt gerade wieder irgendein Gebäude abgefackelt wurde und da irgendwie was explodiert ist und du fragst dich eben, was passiert jetzt da genau? Und wir kriegen halt dann immer mehr mit, dass umso mehr Körperteile und dieser Fotograf von ihr abfotografiert, sie das dann so eine Art, ja, im Grunde hat sie dann wie so eine Art Verbindung zum Totenreich durch ihre Körperteile, die dann eben auf einmal Verbindung mit ihrer Tochter aufnehmen können. Also wir kriegen ja dann mit, wie ihre Tochter, wie sie das Gefühl hat, dass ihre Tochter sie auf einmal irgendwie am Bein unten anfasst und am Anfang fotografiert er ja quasi ihre Wirbelsäule und irgendwie ihr Bein. Und dann kriegst du eben mit, dass sie auf einmal da das Gefühl hat, ihre Tochter ist jetzt näher bei ihm und das veranlasst sie ja dann auch immer wieder zu ihm zurückzukehren, weil sie auf einmal das Gefühl hat, sie hat da auf einmal eine immer stärkere Verbindung und hat deswegen halt auch richtig schön Beef mit ihrem Partner mittlerweile, der sich denkt, hey, komm, lass uns hier mal wegziehen. Du klammerst hier einfach an irgendwelchen Dingen, die für dich ungesund sind.
Ja, das Ding ist ja auch, dass er erklärt es ja irgendwie mit einem Traum. Er erzählt irgendwie, er hatte einen Traum, in dem er eine Motte war, in dem er eine Motte gesehen hat, die von der Motte geträumt hat und irgendwie war er beide Motten und so weiter. Und für ihn ist das ja irgendwie alles so ein ganz obskures Konstrukt aus Träumen, weshalb dann auch bei ihr eigentlich ihre Tochter noch da ist und die Tochter von ihr träumt und so weiter. Und zwei Sachen, die ich da irgendwie gesehen habe, ist einmal, dass wir eben diese Menschen haben, die furchtbar leiden und dann benutzt werden und die dann quasi im Film wortwörtlich unsichtbar werden. Ne? Also sie hat ja dann kein Spiegelbild mehr, niemand kann sie so richtig sehen, aber sie ist irgendwie noch da. Was man da vielleicht auch irgendwie mit diesem, weiß nicht, dass Leute, die ein Trauma nicht verarbeiten können und dann eben da irgendwie irgendwelche emotionalen Probleme abrutschen, quasi für andere unsichtbar sind.
Ja.
Und das aber wiederum dann eben von ihm genutzt wird, um dann diese Leute für Attentate zu benutzen.
Genau.
Was dann eben so dieses Sekten-Terroristen-Ding dann noch mit reinwirft, was ich eine ganz wahnsinnige Konstruktion finde, aber eben auch super interessant.
Ja, es ist so lustig, weil er eben nur ganz, ganz lose diese zwei unterschiedlichen Themen miteinander verbindet, weil du hast ja eigentlich weist ansonsten nichts darauf hin, du kriegst überhaupt nichts Genaues erzählt über irgendeine Ideologie, die dir dahinter steckt. Du merkst eben einfach nur, diese Attentate häufen sich und irgendwie schafft er es durch diese Fotografie von ihm, die Menschen wie so eine Art wie so eine Art Voodoo-Zauber fast zu kontrollieren. Und gleichzeitig ist es eben auch sowas wie ein, ja, wie du schon sagst, so wie ein Kult, der ja auch darauf einzahlt, dass Menschen eine gewisse Schwäche haben und Antworten in diesen abgespalteten religiösen Gruppen suchen, um für sich, also um einfach weiterleben zu können. Also wirklich genau dieses, was man ja immer sagt, wo dieser Missbrauch stattfindet. Dadurch, dass, weil prinzipiell ist sowas ja gut, wenn Menschen dann auf einmal anfangen, wieder klarzukommen. Mhm. Aber gleichzeitig sind sie eben auch für Manipulation total empfänglich, ne? Und das.
Ja, ich meine, in seiner Ideologie mit diesen Träumen, da gibt er ja den Leuten genau das, was sie wollen, weil sie ja dann, keine Ahnung, im Traum wieder mit ihren toten Familienmitgliedern oder was auch immer denen fehlt, wieder verbunden sind.
Ja, ja.
Und ja, bei ihm ist das ja dann irgendwie so dargestellt, dass sie quasi wie die Motte oder ein Schmetterling im Kokon sind und wenn sie dann schlüpfen, sind sie quasi aber irgendwie ja quasi leere Hüllen, die dann eben unter seiner Kontrolle stehen. Und wir kriegen es halt nie so richtig erklärt. Wir kriegen halt erst diese, ich glaube, Akari heißt die Figur, die eben erst sagt, oh, ich sehe heute meinen Papa. Und dann sehen wir sie ein bisschen später, wie sie Leute auf der Straße abspricht. Und wir wissen eben, dass sie vorher bei ihm halt regelmäßig war. Also wissen wir, dass er Fotos von ihr gemacht hat. Wir sehen auch später so eine Sammlung von seinen Fotos, wo quasi die Bilder komplett verblasst sind. Da ist nichts mehr. Was dann so quasi diesen Vorgang darstellt. Und deswegen wissen wir schon irgendwie, dass er diese Menschen verändert in irgendeiner Form. Und hinterher sehen wir eben das Ergebnis, dass da überall Attentate sind. Und unsere Protagonistin fährt ja dann auch am Ende ein Auto voller Benzin in eine Schule, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, das Lustige ist aber, das ist eine der letzten Einstellungen, mit welchem Schneckentempo sie auf diese Schule zufährt. Also das sah schon.
Ja, sie muss ja nicht schnell sein. Man sieht sie ja nicht.
Ja, ja, gut, ja klar, aber du kannst auch, also in meiner Vorstellung dachte ich mir, die rast eben mit diesen Benzinkanistern da rein, damit es eben dann zu sowas wie einer, dass sich dann eben da durch ein Feuer entfacht aus dem Motorraum und so weiter. Das sah ein bisschen hemdsärmelig aus, aber es passt natürlich auch zu diesem, also rein bildsprachlich passt total zu diesem Traumartigen von dem Film, der ja auch teilweise dann diese von oben gefilmten God's-Eye-Perspektiven hat am Schluss, wo wir dann das Auto sehen. Also stimmungstechnisch passt perfekt.
Großartig, ja. Was ich auch toll fand, war dieses Gebäude, wo sie am Ende das Benzin klaut. Ja. Das sah total aus wie das Ding in Dancing Mary, was sie da abreißen wollten.
Ja, ja, total. irgendwie dachte ich auch dran. Ich wusste nicht, an irgendeinen Film musste ich da denken und Dancing Mary bin ich auf Dancing Mary bin ich nicht gekommen, aber jetzt, wo du das sagst,
ja, großartig. Ja, aber wirkt das, also die ganze, weiß ich, das letzte Drittel oder so, das ist halt total obskur und ja, wie gesagt, voll von Erzählungen mit Traumwelten und sie sieht plötzlich auch wieder ihre Tochter und so weiter. Es ist sehr abgefahren, sehr merkwürdig, sehr surreal, aber stimmungstechnisch ganz, ganz fantastisch. Und wie also diese Grundidee über eben Verlust und diese Verwundbarkeit, wenn du eben in Trauer bist und dass die Leute dann benutzt werden, das kommt hier, glaube ich, relativ gut und relativ deutlich rüber. Und ja, ich glaube, der ist dann zumindest nicht so verschroben, dass man sich hinterher denkt, oh mein Gott, was habe ich hier eigentlich gesehen? Sondern zumindest in diesen Kernthematiken ist er, glaube ich, relativ klar.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja. Aber ich finde eben auch, also er funktioniert schon als so eine Art Horrorfilm, obwohl das nicht wirklich ist, aber deswegen finde ich auch eben den Vergleich David Lynch ganz passend, weil sich der eben auch in so Graubereichen bewegt. Da hast du immer ein bisschen Melancholie, ein bisschen Trauer mit dabei. Es geht immer um irgendwie Verarbeitung. Es geht also auch diese Figur von diesem, sag ich jetzt mal, diesem Fotografen, hat mich halt total erinnert an hier den Mystery Man aus Lost Highway. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen?
Immer noch nicht.
Da gibt's da gibt's diesen Mystery Man, der eben mit dem Camcorder unsere Hauptfigur hält. Und da geht's eben viel um Identität und Wunschdenken. Also Silent Hill 2 Fans werden wissen, was gemeint ist, aber ich will jetzt hier auch nicht Lost Highway spoilern für alle, die es noch nicht gesehen haben.
Nicht ich.
Nee, aber
ich muss endlich mal mehr Lynch gucken.
Ah ja, das ist großartig. Also auch Lost Highway gerade. Also das ist schon sehr spürbar, dass er wie so eine Art, ja, es wirkt fast eher so, als würde er für irgendeine Idee stehen, als wäre er gar nicht wirklich existent, als wäre er einfach nur irgendwie eine Stimme aus dem Nichts, die in so einer Art Paralleluniversum stattfindet, in dem Moment, wo die Figuren diese Wohnung betreten. Also es gibt zum Beispiel sowas wie, also an was mich auch erinnert hat, ist zum Beispiel sowas wie Under the Skin von Jonathan Glazer.
Ja.
Also dieser Nichtraum, der irgendwo existiert, das war echt super spürbar in diesen ganzen Szenen. Also ich fand die auch legitim wirklich unheimlich und ich bin froh, dass ich den alleine geschaut habe, weil da hat der richtig gut funktionieren können mit Kopfhörer und allem.
Ja.
Weil ich glaube so zwischen Tür und Angel schauen ist bei dem nicht so empfehlenswert.
Nee, aber ja, was der halt macht, ist halt so dieses Drama, was es eigentlich ist, eben als Horrorfilm zu verkleiden.
Ja.
Gerade für den Horrorfilm gibt es ja auch noch diese fantastische Szene, wenn der Fahrer in die Wohnung geht und dann wohl gerade einer der Kokons sich öffnet und ein Schmetterling emporsteigt und er dann von diesem sehr grotesk wirkenden Menschen umgebracht wird. Da musste ich auch so ein bisschen an die Krankenschwestern aus Silent Hill denken. Die bewegen sich ja auch so merkwürdig.
Ja, genau.
Ja.
So ungefähr.
Ganz, ganz tolle Szene. Ja.
Klar, wobei das dann fast schon wieder ein bisschen so eine entzaubernde Szene ist, die eben zeigt, das ist ein Raum, der tatsächlich irgendwo existiert. Da kannst du irgendwo reingehen und du bist an diesem Ort und da passieren diese Dinge. Während das andere eben, also wie es uns präsentiert wird, ja fast schon wirklich so eine Lesart ist, wo du sagst, es ist mehr so was, was nur auf der Bildsprache funktioniert, aber nicht real ist oder vielleicht in der Realität anders sich präsentiert.
Ja, die Frage ist halt tatsächlich, inwiefern ist es real? Also ich meine, irgendwas passiert da offensichtlich. Ja. Ne, aber heißt ja auch nicht, dass das, was wir sehen, exakt die Realität ist.
Ne? Ja.
Aber auf jeden Fall visuell eine tolle Szene.
Ja, auf jeden Fall.
Gerade auch, weil dieser Darsteller sehr, sehr krass ist. Also.
Ja, aber auch im Vergleich jetzt mit unserem Still Life of Memories muss man sagen, es ist ein wirklich einfach gestrickter Film, der erzählt nicht viel, der hat keine große, umfangreiche Story, der einfach wirklich komplett atmosphärisch funktioniert. Deswegen fand ich halt auch die Auswahl und die Kombi ganz gut. Also wenn man an beide Filme rankommt, dann im Double Feature anschauen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Warum nicht?
Ja.
Genau.
Ja. Also... Das ist schon wunderbar. Und kann ich nur empfehlen.
Ja, der lief ja, glaube ich, auch auf irgendein, wie heißt das, Fright Fest? Im japanischen Horrorfilmfestival, deswegen ist der auch ganz gut besprochen, beziehungsweise gibt es da einige Reviews, die auch recht gut, recht positiv sind, was ich gesehen habe.
Ja, dieser hier scheint aber auch mittlerweile in zumindest englischsprachigen Räumen durchaus verfügbar zu sein. Also ich habe hier gerade eine Seite, die heißt justwatch.com und die sagt mir, ich kann den auf Amazon, Google Play, YouTube und Apple TV für $4-5 leihen.
Mhm.
Oder für $10 kaufen.
Ah ja.
Also okay. Der ist offensichtlich in den USA erschienen.
Mhm.
Ja. Ist auch gut so.
Ja, ja.
Ja, also kann ich nur empfehlen, sollte man sich vielleicht angucken.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch in der Review irgendwo gelesen, dass irgendjemand was von einer Referenz gegenüber der Ohm-Sekte und so erwähnt hat, aber das finde ich doch ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Also, weil ich meine, das ist halt eine Sekte, die in Japan existiert hat und da gleich die Querverweis zu machen, ist ein bisschen billig, sage ich jetzt mal.
Naja, es ist halt eine Sekte und Terrorismus.
Ja, genau. So.
Viel weiter geht jetzt der Zusammenhang nicht. Mhm. Aber ja, war den Machern sicherlich bewusst und die haben da bestimmt mal von gehört.
Ja.
Würde mich wundern, wenn sie da keine Ahnung von hätten. Also insofern ist da sicher irgendein Einfluss von drin, aber das so pauschal, ja,
finde ich
klar,
auch komisch.
Ist halt, wirkt religiös, potenziell religiös motivierter Terrorismus.
Ja. Ja, genau.
Naja. Na.
Ja.
Nee, aber ist ein super Ding, super spannender Film.
Genau.
Kann man ruhig mal gucken.
Ja.
Den kann man auch ruhig öfter gucken, denn durch diese Machart findet man da gleich auch öfter nochmal was Neues.
Ja, der ist jetzt auch
vielleicht nicht, auch noch eine andere Lesart.
Genau, ist auch mit 100 Minuten jetzt relativ für einen japanischen Film knackig.
Ja, genau. Ja. Das zieht sich jetzt nicht zu lang, das ist schon okay.
Ja.
Aber gut, wollen wir uns noch lange ziehen oder wollen wir dann
kommen? Kommen wir zum Ende, weil wir müssen es ja nicht überstrapazieren.
Siehste, dann tschüss.
Tschüss.